You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Ich habe damals, kann ich mich erinnern, das war 10, 12, 13 Jahre her, da habe ich die Doku damals über dich gesehen. Und ja. Da hat der Spiegel ja damals geschrieben, der deutsche Bruce Lee.
Ja, genau.
Da gehen wir jetzt mit Sicherheit einmal kurz drauf ein. Möchte aber erstmal die Zuschauer begrüßen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Heute habe ich mir einen Hörerwunsch eingeladen. Ich hatte damals schon mal ihn angeschrieben. Es ist alles so ein bisschen untergegangen. Ich gebe da keinem die Schuld. Ich habe gerade schon gesagt, der Spiegel schrieb damals, er ist der deutsche Bruce Lee, Kung Fu Black Belt, jetzt MMA-Kämpfer und Personal Trainer und leitet sein eigenes Gym, den Wushu-Tempel in Wuppertal, nicht weit entfernt von mir, wie ich eigentlich jetzt gerade erfahren habe. Herzlich willkommen, Julian Jacobi, grüß dich.
Ja, hallo, grüß dich auch. Vielen Dank für die Einladung und ich bin froh, dass es diesmal gegangen ist.
Es waren gerade kurz zwei, drei Aussetzer, aber ich hoffe, das wird nicht so gang und gäbe sein. Du bist in Wuppertal. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass du hier nebenan dein Gym hast. Ich hatte damals ja diese Doku gesehen auf Spiegel. Mhm. Oder war das der Spiegel? Ich weiß es gar nicht mehr. Da hattest du deine ersten Erfahrungen mit Shaolin gemacht in Kaiserslautern, in dem Kung-Fu-Tempel. Und ich hatte dann eigentlich so immer gedacht, du kommst so aus der Ecke. Aber in Wirklichkeit, guck an, du bist hier direkt nebenan.
Ja, genau. Also gebürtig bin ich Solinger und nach meinen verschiedensten Reisen bin ich dann wieder zurück nach Solingen gekommen. Hab dann vor einigen Jahren mein Gym eben in Wuppertal eröffnet und bin deswegen jetzt auch nach Wuppertal gezogen. Einfach kürzere Arbeitswege.
Wie läuft dein Gym?
Das Gym läuft gut. Also kann mich echt nicht beschweren. Ich habe ein cooles Team, ich habe coole Trainer, die bei mir arbeiten, die mich in jeder Art und Weise unterstützen, auch wenn ich mal wieder vorhab, mich selbst irgendwie vorzubereiten für Wettkämpfe oder was auch immer, habe ich also immer einen guten Rückhalt. Ich habe natürlich die besten Schüler, ist ja klar, die immer Bock haben auf Training, immer verständnisvoll sind. Also ja, ich glaube, ich könnte als Trainer nicht viel glücklicher sein, als ich es aktuell bin.
Ich merke es. Nämlich meine Frage vorweg. Hast du nach all den Jahren gefunden, wonach du gesucht hast? Ich denke, die Frage beantwortet sich von alleine, ne?
Ja, die Frage wird auch immer wieder gestellt. Und oftmals bin ich etwas überrascht, dass die Leute immer denken, es muss etwas sehr Spirituelles sein,
was man sucht oder was man findet. Mit Spirituelles meine ich gar nicht. Wir können gerne mal gleich ein bisschen so auf die spirituelle Seite wechseln. Aber mit spirituell meine ich eigentlich wenig. Weil ich hatte jetzt so das Gefühl damals, ich habe die Doku jetzt auch lange nicht mehr gesehen, aber ich hatte so damals das Gefühl, dass du schon so eine Herausforderung gefunden hast. Weder jetzt die spirituelle Seite, sondern mehr so die sportliche Seite.
Ja, definitiv, genau. Also so empfinde ich das nämlich auch. Und diese Suche, wie sie immer wieder beschrieben wird, die habe ich, wenn man so will, abgebrochen, beziehungsweise habe ich mein Ziel einfach erreicht in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich mache einfach das, was ich machen möchte. Ich mache es täglich und ich mache es mit Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe. Und wer hat in der heutigen Gesellschaft dieses Privileg dazu, ne? Also die meisten gehen einem Job nach, auf den sie nicht so richtig Bock haben oder das Team ist kacke oder was auch immer. Und ich habe Arbeitszeiten, die mir gut gefallen, mit Leuten, mit denen ich mich gerne umgebe und das in der Umgebung, in der ich gerne bin. Also diesbezüglich habe ich auf jeden Fall das gefunden, was ich wollte, ja.
Jetzt erklär mal ganz kurz für die, die dich nicht kennen sollten. Du hast sehr, sehr früh mit Kung Fu angefangen. Genau. Erzähl mal ganz kurz, wie deine Stationen waren.
Ich meine, dass meine erste Station tatsächlich im Judo begonnen hat. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, ob mit 5 oder mit 6 Jahren. Es war auf jeden Fall auch eher so ein Reinschnuppern als wirklich ein aktives Sporterlebnis für mich. Also ich meine mich zu erinnern, dass es maximal irgendwie ein Jahr war, wo ich da mittrainiert habe. Hatte dann eine kurze Kampfsportpause, habe verschiedene Sachen ausprobiert, Fußball, Basketball, was es halt so gab, was die Freunde auch so gemacht haben. Und bin dann im Alter von, ich meine, 7 oder kurz vor meinem 8. Lebensjahr in der ersten Kung-Fu-Schule gelandet und da dann auch kleben geblieben für tatsächlich 10 Jahre.
Hast du denn speziell nach Kung Fu dann gesucht? Oder war
Nee,
das
wir
so ein
haben uns
Zufall?
verschiedene Kampfsportschulen angeschaut, also meine Eltern und ich. Meine Eltern hatten dann natürlich auch immer ein Wörtchen mitzureden, zumindest in dem Alter. Wollten natürlich auch immer gucken, dass der Junge in einer guten Umgebung ist und jetzt nicht in einem Schlägerverein irgendwie oder sonst irgendwas. Und ja, dann waren wir uns irgendwie alle einig mit der Schule, die ich mir dann damals ausgesucht habe, die, wie ich gehört habe, jetzt vor kurzem erst geschlossen hat. Also sie war tatsächlich immer noch aktiv. Und mittlerweile habe ich jetzt selber Schüler, die dort trainiert haben, was ich auch ganz spannend finde.
Sind die jetzt aufgrund von Corona dicht gegangen oder?
Nee, ich glaube, das war so ein altersbedingtes
Okay.
Schließen, ja, genau. Und ja, genau, wie gesagt, da war ich 10 Jahre, habe also bis zu meinem 17. Lebensjahr dort trainiert. Parallel in den letzten Jahren, also ich sag mal so von 15 bis 17 etwa, habe ich dann noch andere Kampfsportarten mit dazugenommen und ausprobiert, wie Thai-Boxen und Wing Chun. Aber auch etwas Shotokan-Karate, also sowas ganz Traditionelles wieder. Und bin dann aber auch mit 17 eben in den Shaolin-Tempel nach Kaiserslautern gegangen und habe ja da einige Jahre dann verbracht. Das war dann so.
Da können wir gleich noch mal kurz zu kommen. Ich muss aber erst noch mal deinen Eltern Props aussprechen. Ich finde es immer extrem, nein, ist wirklich wahr, ich finde es nämlich immer extrem wertvoll, wenn Eltern ihre Kinder ausprobieren lassen. Ich kenne so viele in meinem näheren Umfeld, auch damals zu meiner Zeit, ich rede jetzt nicht von meinen Eltern, aber so von Eltern, von Kollegen, die gesagt haben, ach, letzte Woche wolltest du Fußball, jetzt willst du Tennis, nee, das ist mir alles zu viel. Kinder müssen sich ausprobieren. Ich finde es extrem wichtig. Du hast wirklich nur 10% von den Kindern, die von vornherein wissen, was sie wirklich wollen. Oder?
Das stimmt absolut. Also ich habe mich tatsächlich direkt in Kampfsport einfach verliebt. Diese Fußball- und Basketballphase war einfach tatsächlich nur mal so zum Reinschnuppern, weil man gehört hat, die anderen machen das halt auch, also
Machen sie
probiert man
alle,
das.
ja.
Genau. Aber es war halt tatsächlich einfach nicht mein Ding. Also ich mochte dieses, ja, sich selbst irgendwie mehr erfahren und auch tatsächlich wollte ich quasi die Belohnung für die Leistung, die ich in den Sport stecke, auch für mich haben, ne? Also ich wollte das sehen, was ich ernte. Nee, ernten, was ich sehe, so rum. Und beim Fußball hat mich halt immer gestört, dass der Sieg im Endeffekt vom Team abhängig ist. Und das ist einfach irgendwie nicht meine Herangehensweise. Wenn ich verliere, dann ist das okay.
Du bist gern ein Einzelkämpfer. Du hast mit Teamsport großartig nichts am Hut, ne? Kann man so
Genau,
sagen.
richtig.
Ja.
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 Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Sport, den ich betreibe, natürlich auch nur durch das Team immer besser wird, ne? Also du wirst auch nur besser, wenn du dich mit guten Leuten umgibst und du kannst auch immer nur von anderen lernen. Aber am Ende des Tages stehst du alleine im Ring oder im Käfig und zeigst dann eben, was du kannst oder eben auch nicht.
Ja, du bist für dich alleine verantwortlich in dem Moment.
Genau,
Ne?
ja.
Und kannst dich mehr auf dich konzentrieren. Macht schon Sinn, macht schon Sinn. Du bist dann, du hast gerade erwähnt, ins Shaolin-Kloster nach Kaiserslautern für mehrere Jahre hast du da eingecheckt. Und dann, kurze Zeit später, bist du dann nach China. Darf ich sagen, ins echte Shaolin-Kloster oder hört man das nicht gern?
Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wie du was ausdrückst. Also von daher sag das ruhig. Es gibt da ja so ein paar Kontroversen, auch gerade im Internet. Da wird gesagt, das ist der echte Tempel, das nicht, bla bla bla. Das, was ich gelernt habe in Kaiserslautern, so viel kann ich sagen, war auf jeden Fall echtes Shaolin Kung Fu. Und den Meister, den ich in Kaiserslautern hatte, habe ich nachher im Shaolin-Tempel in China auch wieder getroffen, weil er dort dann auch zurückgezogen ist. kann man auch sagen, dass er echter Mönch war. Also alles, was jetzt da an Kritik rumschwirrt oder immer wieder ausgesprochen wird, lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Guck mal, ich hatte vor ein paar Folgen schon mal das Gespräch und du hast es gerade selber gesagt, ich kann sagen, was ich will. Das ist mein
Ja.
Podcast und meine Meinung. Ich kenne den jetzigen Meister vom Shaolin-Tempel überhaupt nicht. Ich kenne ihn eigentlich nur aus irgendwelchen Videos, die ich so mitbekomme. Und ich hatte letztens in einer Folge hier schon mal das angesprochen und dann hatten mich auch mehrere Hörer danach kontaktiert privat und haben gesagt, ich sehe das irgendwie ähnlich. Es gibt ja so bestimmte Gefühle, die man hat, wenn man jemanden sieht. Ich habe mir da noch keine richtige Meinung machen können, aber ich denke mal, der Unterschied zum Shaolin-Tempel in China ist schon bedeutend anders zu dem hier in Kaiserslautern. Mir kommt das hier so vor, ich will jetzt auch gar keinen Vorwurf machen, aber mir kommt das hier so vor, dass gerade das deutsche Fernsehen, das lineare Fernsehen hier gerade denkt, hier ist wohl, ist jetzt auch nicht abwertend gemeint, aber hier ist wohl die nächste Doku-Serie in Mache, wie damals die Ludolfs oder irgendwie die Schrottplatzbrüder, du weißt, was ich meine. Und das finde ich dann eigentlich immer so schade. Ich hatte nämlich letztens ein Video gesehen über ihn. Da hatten die Jugendliche gebracht, Problemjugendliche, die eigentlich gar nicht da sein wollten. Und der eine Jugendliche hat doch gesagt, ich will hier gar nicht sein. Ich will eigentlich, ich habe mit Kampfsport nichts am Hut. Ich will irgendwie tanzen, ich will irgendwie Mode machen. Und er hatte dann ein ernstes Gespräch mit diesem Meister von Kaiserslautern. Und du hast schon gemerkt, da ist schon die mehr die Hand vom Regisseur drauf. Weißt du, was ich meine? Also, du hast schon den Einfluss von den Fernsehmachern gesehen und ich finde, das ist dann immer so ein bisschen schade und versaut irgendwie so die ganze Idee dahinter. Siehst du das
Ja,
ähnlich
auf jeden
oder
Fall.
kannst du da keine Meinung machen?
Doch kann ich definitiv. Ich war ja auch mehrere Male im Fernsehen, habe ja auch mitbekommen, wie es tatsächlich abläuft und was danach auch ausgestrahlt wird. Und das sind teilweise auch echt zwei Paar Schuhe, das muss man leider dazu sagen. Die Doku, die du gerade angesprochen hast, habe ich nicht gesehen. Also da kann ich jetzt nicht direkt ein Feedback zu geben. Aber beispielsweise meine Doku über die China-Reise. Ich wurde oder werde immer noch darauf angesprochen, dass ja im Grunde alles schlecht lief und
Was heißt
dass es
schlecht?
Zeitverschwendung für mich war. Ja, weil ich nicht im Endeffekt gefunden habe, wonach ich gesucht hatte. Und ich war ja ständig krank und verletzt und hin und her. Das war eben genau der Punkt. Das Fernsehen wollte Drama.
Ja, von
Und
wem
was
kam
man
die
auch sagen
Kritik?
muss.
Von wem kam die Kritik? Von den Zuschauern oder von der?
Genau, ja.
Okay.
Ja, genau. Zuschauer hatten mich immer wieder drauf. Ich bekomme heute noch E-Mails tatsächlich dazu, dass Leute auf die Doku irgendwie gestoßen sind und haben dann Fragen dazu. Und dass sie es schade finden, dass ich so enttäuscht worden bin. Und das war gar nicht der Fall. Also tatsächlich war China so mit die geilste Zeit bis dato. Und die Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Und was Spiegel TV damals hat, waren die ersten 2 Wochen und die letzten 2 Wochen. Aber ich war ein Jahr dort. Also da passiert einfach unfassbar viel,
Klar.
unfassbar viel Positives natürlich auch, was auch keiner hätte filmen können, was der Zuschauer auch nicht sieht. Und für Spiegel TV ging es halt darum, irgendwie Drama zu machen. Das muss man ganz einfach sagen, ne? Also das Fernsehen will, dass viele Leute gucken. So, da braucht man nicht drum herum reden, wenn es sich keiner anschaut, verdienen die nicht kein Geld. Darum geht es am Ende des Tages. Und von daher mir gut vorstellen, dass auch im Shaolin-Tempel in Kaiserslautern da schon mal gesagt wird, ja, könnt ihr das nicht vielleicht nochmal machen oder was anderes sagen oder wie auch immer. Ne? Einfach, dass so ein bisschen diese Dramatik da mehr im Vordergrund steht.
Verstehe ich voll und ganz. Nur ich verstehe nicht, warum die das da mit sich machen.
Das verstehe ich auch nicht, tatsächlich. Weil ich ja auch Kaiserslautern gewesen bin, mich mit dem Meister dort gut unterhalten habe. Und ich hatte auch ein kleines Video dazu auf YouTube gestellt.
Habe ich gesehen.
Ah, okay, ja, super.
Wie hast du ihn so
Und
wahrgenommen?
positiv.
Ja.
Also in jede Richtung sehr positiv
Ist
auf jeden
er
Fall.
direkt von China nach Deutschland gekommen oder wie läuft das ab?
Nee, er ist in Deutschland, meine ich, geboren. Und
Ja.
ist auch kein Chinese, sondern Vietnamese.
Ah, okay. Ja. Und das heißt, der hat dann irgendwann seinen Meistergrad gemacht und wurde dann dafür eingestellt? Oder? Weil ich bin auf seiner Seite gewesen und ich habe wirklich null Ahnung von der ganzen Thematik, was Mönchsein und so angeht. Aber ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen. Ist ja auch alles vollkommen legitim. Nur wenn man so auf seiner Seite ist, ich weiß nicht, ist das so der Stand der Dinge, dass Mönche ihre eigene Internetseite haben, wo sie da irgendwelche Kurse anbieten für 800 bis 1000 Dollar? Oder ist das gang und gäbe? Das interessiert mich einfach, weißt du?
Ja, verstehe ich absolut. Ich bin oder war
da. Oder ist das eine Vermarktungsstrategie, wenn ich ihm jetzt was Böses möchte?
Also so, wie er sich darstellt, ist er schon. Ja. Also er setzt jetzt keine Maske auf oder sowas, so viel kann ich sagen.
Ja.
Man muss natürlich sagen, dass die Idee Shaolin Tempel oder Shaolin Kung Fu und dieses Wissen und das Interesse an dem, was man dort lernen kann, natürlich immer wieder Leute zieht. Und im Grunde hat der Meister sich das zur Aufgabe gemacht, auch möglichst viele Menschen zu erreichen und nicht auszuschließen. Also es war ja zu meiner Zeit auch so ein bisschen anders. Es gab immer wieder Besucher und wir haben aber schon mehr oder weniger selektiert, wer überhaupt bleiben darf oder nicht. Und in der ganzen Zeit, als ich dort Novize war, gab es zwei Leute, die mal für ein paar Monate dort waren, aber auch da wieder abgebrochen haben. Und alle anderen waren maximal irgendwie eine Woche auf zwei dort. Und aktuell ist es eher so, dass 3 von 4 Wochen im Monat der Tempel ausgebucht ist und sie Gäste beherbergen, die dort leben, die dort trainieren, um halt möglichst viel von dem Gesamten mitnehmen zu können. Aber da geht es halt echt nicht mehr drum, irgendwie jetzt Mönche großartig auszubilden. Die gibt es auch nach wie vor, aber im Grunde geht es im Tempel jetzt eher darum, möglichst viele Leute zu erreichen und das Wissen zu vermitteln.
Das ist so. Kung-Fu zu vermitteln oder?
Ja, generell auch die Möglichkeiten der Meditation, der Selbstfindung, so ein bisschen innere Zufriedenheit. Ne? Also Dinge mit auf den Weg zu geben, die dir vielleicht das Leben für dich persönlich einfach schöner, angenehmer und lebenswerter gestalten.
Ich hatte so ein bisschen in der Recherche Blog-Einträge gestoßen, unter anderem auch ein Spiegelblog aus dem Jahr 2012. Und da hatten auch eine Menge schon damals geschrieben, dass da eine irreführende Werbung stattfindet für einen falschen Shaolin-Tempel, in dem der Abt kein Abt und die Meister keine Meister sind. Hast du damals irgendwie was davon mitbekommen oder kannst du das alles entkräften?
Ich habe wenig mitbekommen, zu einem gewissen Grad. Was man dazu sagen muss, dass rein rechtlich, also wenn wir jetzt wirklich von den Papieren ausgehen, die deutsche Rechtsgrundlage, hat der Shaolin-Tempel in Kaiserslautern das Recht, sich auch Shaolin-Tempel zu nennen und hat, wie gesagt, jede Berechtigung dazu, diesen Namen auch zu nutzen und zu vermarkten. Was man jetzt zu den einzelnen Meistern oder zum Abt sagt, ist jetzt auch ein bisschen schwierig, also dafür müsste man einfach sehr, sehr weit in die Vergangenheit reisen, um das Ganze so ein bisschen aufzudröseln. Wie gesagt, Fakt ist es, der erste Shaolin-Tempel in Deutschland war damals in Berlin. Der wurde von einem Deutschen auch gegründet und dieser Mann, ich nenne jetzt keine Namen, der hat damals die Rechte vom Shaolin-Tempel in China bekommen. Ich weiß nicht, ob er sich die erkauft hat oder wie auch immer, auf jeden Fall hatte er per Vertrag das Recht dazu, einen Shaolin-Tempel in Deutschland zu eröffnen. Dann ging irgendwann der Shaolin-Tempel in Berlin aber pleite und die Rechte, die dieser Mann hatte, wurden an seinen Sohn übertragen und dieser Sohn wiederum hat die Rechte an den Shaolin-Tempel in Kaiserslautern übertragen.
Okay. Guck an.
Ja, also kann man sagen, der Shaolin-Tempel in Kaiserslautern ist ein echter, weil er die Berechtigung hat, sich nennen zu dürfen und um nochmal auf den Eingang auch von mir zurückzukommen, den Meister, den ich hatte, der kam ja aus dem Shaolin-Tempel in Kaiserslautern.
Ja.
Von daher sind die Meister oder waren damals die Meister auch echte Meister aus dem Shaolin-Tempel in China. So rum.
Ja. Ja, mega interessant finde ich das trotzdem. Ich sehe ja auch gerade so in der heutigen Zeit, wo viel Mobile Phones hier angesagt sind und jeder läuft mit seinem Smartphone durch die Gegend und nur noch Instagram und Internet, dass schon die meisten ja schon auf eine Suche nach so einer spirituellen Suche sind, ne? Dass sie schon auf eine Suche sind, wo sie so ein bisschen Ruhe und Kraft tanken können. Und ich denke mal, da füllt dieser Shaolin-Tempel auch so eine kleine Lücke, ne? Und Deutschland ist natürlich auch so, die suchen natürlich immer jemanden, der eine bestimmte Schublade so ein bisschen ausfüllt. Deswegen verstehe ich schon, dass die jetzt da so ein bisschen den Fokus drauf legen und dann ihn auch immer, den Meister immer gern irgendwo einladen. Ich meine, er wäre ja doof, wenn er das alles nicht nutzen würde für irgendwelche Marketingzwecke heutzutage. Aber wir wollen jetzt auch gar nicht mehr weiter über den Shaolin-Tempel in Kaiserslautern reden, sondern über China. Du bist ja dann nach China und warst dann im Shaolin-Tempel. Ich hatte vor ein, zwei Jahren den Stephen Hansche bei mir zu Gast und der ist ansässig in Berlin und er war damals auch in China, im Tempel. Und er hatte mir damals auch schon berichtet, dass das gar nicht mehr so ist, wie man das so früher aus den Eastern kennt, aus den Shaw Brothers Movies, wo irgendwelche kilometerweiten Pfade du entlangläufst, bis du irgendwann mal zu einem Tempel kommst, sondern ist da ziemlich schon Richtung Touristik. Und die meisten alten Mönche sind ja schon in die Großstädte gezogen. Stimmt das? Ist das wirklich so?
Ja, meiner Erfahrung nach ist es genau so. Du kannst im Grunde mit einem Bus direkt bis vor den Shaolin-Tempel fahren. Mhm. Ich war 2018 mit einigen meiner Kung-Fu-Schüler auch in China und da haben wir es auch genauso gemacht. Also wir haben eine China-Reise unternommen und sind dann auch zum Shaolin-Tempel gefahren, haben uns das alles angeschaut. Ich muss natürlich sagen, ich habe nicht komplett dort gelebt. Also ich war nicht in China wieder als Mönch ansässig, sondern ich habe primär in einer Kung-Fu-Schule gelebt. Aber dadurch, dass ich eben meinen Meister getroffen hatte in China und der ja im Shaolin-Tempel hat, ich auch viel dort war. Ich habe dort trainiert, ich habe auch dort hin und wieder übernachtet, aber es war nicht mein Hauptwohnsitz sozusagen. Mhm. Aber es war schon alles sehr touristisch. Also der Shaolin-Tempel in China lebt auch ganz klar vom Tourismus, lebt davon, irgendwelche Shaolin-Kekse zu verkaufen, T-Shirts, Gebetsketten, was auch immer. Und eben Eintritt dafür zu nehmen, dass die Touristen den Shaolin-Tempel besuchen, sich da eine Kung-Fu-Show anschauen. Davon lebt er und finanziert sich der Tempel.
Aber der Tempel, da wohnen wirklich dann und leben wirklich noch Mönche? Oder wird der einfach nur aufgemacht für, wenn da jetzt, weiß nicht, am Samstag die Touristen angekarrt werden?
Nee, also da leben und trainieren tatsächlich noch Leute. Mhm. Also Mönche oder ja junge Leute in der Ausbildung zum Kung-Fu-Meister leben und trainieren dort. Aber natürlich nicht so, wie man sich das eventuell vorstellt. Also es ist schon alles sehr, wie soll man sagen, asketisch. Mhm. In dem Sinne, dass die Schlafräume sehr klein und reduziert sind. Also es gibt halt wirklich nur so Metall-Hochbetten mit schlechten Matratzen. Aber was jedes Zimmer einfach hat, ist auf jeden Fall mal ein Rechner, damit die Mönche auch in ihrer Freizeit mal ein bisschen zocken können oder sonstiges.
Guck an, so modern ist es schon.
Ja, auf jeden Fall. Also es war damals so, als ich dort gelebt habe, und das war ja 2013, glaube ich. Nee. Muss ja auch 2012 gewesen sein, etwa. 11, 12, sowas. Mhm. Da hatte also jeder schon einen Computer und die Mönche hatten auch alle schon ihre Telefone, also ihre Handys und ja. So viel also dazu, dass alles abgeschnitten ist und man nur auf sich bedacht, das war schon damals nicht mehr so.
Ja, du kannst den Fortschritt auch nicht aufhalten, auch nicht in Shaolin. Ich habe letztens ein Video gesehen, da haben, ich glaube, das waren zwei Amerikaner, die hatten ihren Sohn, die sind nach China ausgewandert und hatten ihren Sohn in einem Turnverein angemeldet, im Chinesischen. Und das Interview war echt spannend. Irgendwann kam die Leitung von diesem Turnverein zu den Eltern und hat die Eltern gefragt, warum sie ihr Kind immer, wenn sie den vorne am Zaun oder am Tor absetzen, warum sie ihn immer noch umarmen und küssen. Das kennen die Chinesen gar nicht großartig, diese zu sehr Zuneigung, du weißt, was ich meine, wie wir Westlichen hier so ein bisschen sind. Und haben das auch so ein bisschen erläutert, dass gerade das Training in China natürlich bedeutend härter, Anführungsstrichen, brutaler ist als das hier in Europa. Ich hatte damals ja den Steve bei mir auch hier mit zu Gast und er hat gesagt, das ist auch gang und gäbe, dass da mal dann ein Kind geschlagen wird. Ne? Hast du das auch mitbekommen?
Ja, auf jeden Fall.
Wie ist das Training im Gegensatz zu Europa?
Ich muss sagen, dadurch, dass ja damals im Shaolin-Tempel Kaiserslautern das Trainingsniveau auch sehr, sehr hoch war, für mich das Training selbst nicht so den Unterschied gemacht hat, Deutschland und China. Mhm. Was ich aber natürlich mittlerweile auch sagen muss, als jemand, der auch davon lebt einfach, man nimmt natürlich großen Rücksicht auf die Leute, die einfach den Sport gerne machen, aber auch nicht vorhaben, irgendwie Rekorde zu brechen oder eben der nächste Bruce Lee zu werden.
Übrigens, wie findest du das, dass sie dich so genannt haben, der deutsche Bruce Lee?
Ein bisschen drüber, muss ich sagen. Also ich hatte da auch kein Mitspracherecht.
Ich habe immer gedacht, der wahre deutsche Bruce Lee ist Bernd Höhle.
genau.
Der ja auch geworben hat damit, dass er im Orden der Shaolin aufgenommen worden ist. Nur mal ganz kurz, einer der 8 Tugenden Buddhas zeige weder Stolz noch Prahlerei. Grüße an Bernd Höhle.
Genau.
Erzähl weiter.
Also der Titel, der mir da gegeben wurde, war auf jeden Fall nicht...
Das ist typisch
deutsch. Nicht mein Wunsch.
Das ist typisch deutsch. Ja. Ausbildung der Kampfmönche und ich hatte damals, kannst du dich noch an die Sat.1-Serie erinnern? Die Faust Gottes, Lasko der Kampfmönch da oder wie der hieß? Das war auch so.
Ich glaube, ich habe da mal was von gesehen.
Das hat mich direkt daran so ein bisschen erinnert, weil die Deutschen müssen ja immer irgendwie so eine Überschrift geben. Ne?
Natürlich.
Aber wir sind kurz stehen geblieben. Du wolltest erzählen von der Ausbildung da in China mit den Kindern.
Ja, genau, richtig. Mein Training war also für mich, oder das Training, was ich in China erfahren habe, war für mich nicht wesentlich härter. Nur der Umgangston war einfach ein anderer. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, einfach zu machen, was gesagt wird und das nicht zu hinterfragen. Das kriege ich zumindest im Training, jetzt nicht im Leben an sich, aber im Training funktioniert das. Wenn ich der Meinung bin, dass derjenige, der da vorne steht, mir auch was beibringen kann oder möchte und... ja, es einfach notwendig ist, diesen Weg zu gehen. Mhm. Das haben ja viele andere Deutsche oder Europäer haben das ja einfach nicht. Mhm. In China ist das nochmal ganz was anderes. Da interessiert es auch einfach keinen. Also wenn du nicht bereit bist, das zu tun, wirst du eben dazu gezwungen. Das ist einfach Fakt. Wenn du jetzt kein um 5 aufzustehen und zu joggen, dann wirst du aus dem Bett geprügelt und läufst dann mit den anderen mit. Oder du wirst weiter verprügelt. Und das ist da einfach so und es juckt auch keinen. Das ist leider Fakt. Also das kann ich nicht wegreden. Da ist schon ein ganz anderer Umgangston. Und ob du jetzt beim Training kaputt gehst oder halt nicht, interessiert auch keinen. Weil wenn du weg bist, kommen 5 neue. Also
ich weiß, was du meinst. Ja. Wir wollen das jetzt auch großartig nicht hinterfragen, ob das korrekt oder nicht ist. Aber ich muss dir schon eine Frage stellen und da kannst du ganz ehrlich sein. Durch diese Art des Trainings glaubst du schon, dass das die Kinder so ein bisschen mehr abhärtet?
Definitiv, ja. Ne? Also in ganz verschiedene Richtungen natürlich, also nicht nur körperlich, auch mental. Mhm. Und ich muss auch sagen, ohne dieses Training in Kaiserslautern damals hätte ich auch nicht, also ich hatte immer schon diesen inneren Biss, einfach doch noch mehr zu machen als die anderen. Kaiserslautern hat aber einfach nochmal eine ordentliche Schippe draufgesetzt. Und ohne dieses Training wäre ich auch da, wo ich jetzt bin, muss ich einfach ganz klar sagen. Auf der anderen Seite sieht man es ja auch oft in Thailand beispielsweise. Die Thai-Boxer fangen ja auch schon richtig jung an und trainieren knüppelhart, ohne Rücksicht auf Verluste. Das Problem ist ja oftmals, dass die Langlebigkeit dabei nicht gegeben ist. Ne? Also man wird für eine kurze Zeit ziemlich krass und dann kommen irgendwann die körperlichen Beschwerden. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich darin sehe. Ich versuche auch in meinem Gym einfach so diesen Weg zu finden, dass wir quasi das in Anführungsstrichen gesunde Maximum aus dem Körper rausholen können. Mhm. Ne? Auf einem Niveau, was halt nicht der Norm entspricht. Also wenn Leute zu meinem Gym gehen, will ich, dass sie auf jeden Fall krasser sind als Leute in anderen Gyms. Das ist meine Intention für mich.
Ja.
Aber ich möchte auch, dass sie das mit 50 und 60 noch hinbekommen. Vielleicht nicht genau auf dem Niveau, ne, aber immer noch überhaupt in der Lage sind, den Sport auch mehr oder weniger bedenkenlos auszuüben.
Habt ihr bei euch auch Kindertraining? Also
ja, seit neuestem. Also ich habe seit kurzem eine festangestellte Trainerin.
Ja.
Und die gibt auch Kindertraining ab 3 Jahre mittlerweile in Judo und Kung Fu. Mhm. Sie selbst macht jetzt ihren Judo-Schwarzgurt. Und genau, also ab 3 Jahren können Kinder jetzt schon bei uns ausgebildet werden zu Kampfmaschinen.
Ja. Ich habe es natürlich auch von vielen, man unterhält sich auch so mit anderen Trainern. Und ich bin auch der Meinung, ich meine, man kann das Training nicht so gestalten wie in Japan oder wie in China oder in Thailand. Auch aufgrund der Eltern. Ne? Es gibt so viele Eltern, die sagen, ja, das ist ein bisschen zu hart und kann man da nicht ein bisschen mehr mit der Pädagogik arbeiten? Also es gibt ja wirklich gerade solche Schulen, die, ich sag mal, zu 70-80% mehr die Pädagogik in den Vordergrund stellen, als eigentlich das, worauf es eigentlich ankommt. Weißt du, was ich meine? Ich finde ich bin auch der Meinung, dass wir mit der Zeit verlernt haben, wie soll ich mich jetzt richtig ausdrücken? Kinder, Jugendliche ein bisschen zu fordern, was das angeht. Die meisten zucken schon die Schultern zusammen bei dem kleinsten Druck. Die meisten brechen schon zusammen bei der kleinsten Anstrengung. Das beste Beispiel ist bei uns im Kindertraining. Ich mache manchmal gern entweder mittendrin oder am Anfang oder auch mal gern zum Ende so eine kleine Auspowerrunde, wo die Kinder sich dann auf den Boden legen müssen. Und dann gibt es einen 10-Sekunden-Timer und bei dem Piep müssen die aufstehen, müssen die sprinten bis zur anderen Halle, antatschen an der Wand und wieder zurück und hinlegen. Und das in der Regel meistens 8 oder 10 Mal. Also das ist halt, ne, für die Ausdauer und dass den Puls richtig hochtreibt. Du, und da hast du wirklich Kinder dabei, die während des Laufens, was heißt Kinder, der mir jetzt speziell einfällt, der während des Laufens einfach in Tränen ausbricht. Und ich hatte dann auch mit dem Co-Trainer schon so ein bisschen gesagt, jedes Mal fängt er an zu weinen. Und dann hatten wir ihn irgendwann mal zur Seite genommen. Ich sage, hast du irgendwelche Schmerzen in der Brust? Tut dir irgendwas weh? Dann, der ist auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, stämmiger, der Junge. Ihm tut nichts weh, aber diese Anstrengung, dieser Druck, dieser in Anführungszeichen kurzer Stress, unterfordert ihn so dermaßen, dass er anfängt, einfach seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und einfach anfängt zu weinen. Und dann sehe ich aber andere Nationen, sagen wir mal jetzt Russland, sagen wir mal Usbekistan oder was weiß ich, oder Polen oder jetzt auch China, wo du schon siehst, da sind die Kinder ein bisschen härter im Nehmen.
Definitiv, definitiv. Also ich muss auch leider sagen, ich habe immer mehr das Gefühl, dass unsere Gesellschaft völlig verweichlicht. Hm. Und auch das Gefühl, dass es mittlerweile in ist, schwach zu sein.
Ja.
Also
Gefühle auch zu zeigen. Ich meine, nichts dagegen. Aber mir geht es hier so ein Trend, dass man stolz irgendwie ist, jedes Mal Gefühle zeigen zu müssen.
Genau, richtig. Hm. Und ich finde, ja, das nimmt einfach so ein bisschen Überhand. Ne? Also man muss immer auf die Fresse fallen können und einfach sagen, zu sich selber sagen können, okay, das war doof, mache ich beim nächsten Mal besser. Ohne in Tränen auszubrechen, sich anderen direkt mitteilen zu müssen. Also machen Fehler, okay, und lernen dann draus. Aber ja, irgendwie, also mein Ding ist es auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich tendiere dann doch eher zu dieser robusteren oder härteren Herangehensweise, weil mir das andere einfach irgendwie ein bisschen zuwider ist. Also ich bin ja jetzt keine Ahnung, Emotions-Nazi, ne? Also jeder soll fühlen, wie er fühlt, ist ja auch, hat alle seine Berechtigung, aber auch zur richtigen Zeit. So, weiß nicht, also ich bei einem normalen Job fängt es ja auch nicht einfach an zu heulen, nur weil der Chef dir gesagt hat, das war jetzt gerade mal Kacke.
Ja.
So. Und wenn Also, ich als Chef würde dann wahrscheinlich anfangen zu lachen, weil ich damit nicht umgehen könnte. Ne? Also, das,
also, wir hatten letztens so, eine Folge über Verweichlichung im Sport. Das trifft eigentlich alles ganz genau, was du sagst. Weil wir hatten, wir waren zu dritt und wir hatten dieses Thema und alle waren eigentlich so ein bisschen einig. Und auch ich sehe es natürlich in der Vergangenheit und auch jetzt, wenn Kinder da kommen, dass das schon, ja, ist schon eine leichte Art von Verweichlichung. Ja. Ich gebe immer gern das Beispiel, ich bin in den 80ern als Kind groß geworden. Also ich bin 78 geboren, 80er habe ich komplett als Kind durchlebt, wie man das klassisch kennt, mit BMX-Fahren, Skateboard kam damals extrem groß auf. Und mein bestes Beispiel sind immer Skateboarder. Wenn ich sehe, was die mal einstecken, wie oft die auf den Asphalt knallen, bis der Trick mal irgendwie klappt. Und wenn du dich aber dann mal mit einem Skateboarder oder auch eine Balletttänzerin, ne, wenn du dich mal mit denen unterhältst, die sind sowas von hart im Nehmen. Das ist unglaublich. Aber das liegt daran, weil die tausendmal auf die Fresse gefallen sind und weil die tausendmal wieder aufgestanden sind. Und weil die ihre Passion zum Hobby gemacht haben, vielleicht einige auch zum Beruf. Und wenn du, sagen wir mal, vom Skateboard fällst und du haust dir das Knie auf oder brichst dir den Arm, da sind sehr viele, die sagen, nee, das ist mir zu hart, ist vorbei. Das ist so diese Hürden, die meisten nehmen, auch im Kampfsport. Ich bekomme aufs Maul, okay, ich muss draus lernen. Ich hatte letztens, ich weiß, derjenige hört hier zu, denn ich hatte den Anruf von einem Vater, vielleicht habt ihr das gleiche Problem, da können wir uns auch jetzt mal kurz austauschen, dass wir Gürtelprüfungen haben bei uns. Und bei uns ist es wirklich gang und gäbe, dass fast ja, jede zweite Woche irgendein Elternteil auf uns zukommt und sagt, wie sieht's denn aus? Wann kann meine Tochter oder mein Sohn den nächsten Gürtel bekommen? Und dann schließe ich mich kurz mit unserem Co-Trainer und dann gucken wir. Und meistens ist es so, entweder fehlt da noch so das bisschen oder du weißt, was ich meine. Und ich habe auch keine Lust, mich jedes Mal immer zu erklären. Und dann hatte letztens jemand angerufen, der auch hier diesen Podcast hört, also schöne Grüße, wenn du das jetzt hörst, der dann auch mit mir lange telefoniert hat und hatte gesagt, ja, aber vielleicht gibt man den Kindern auch mal so zur Motivation den nächsten Gurt. Kann ich verstehen, wenn es um den ersten oder um den zweiten Gurt handelt. Aber wenn es irgendwie schon so der dritte, vierte, fünfte Gurt ist, kann ich keinem Kind den Gurt geben, aufgrund von Motivation, damit es sich irgendwie wohlfühlt. Die meisten Kinder kommen und sagen, ich bin jedes Mal beim Training, ja, aber ne, es fehlt da irgendetwas. Wie siehst du das? Siehst du das genauso?
Absolut.
Weil ich hatte also ich hatte zu ihm dann gesagt, guck mal, er sagte, er weiß nicht, ob er jetzt sein Kind nochmal motivieren kann zum Training. Da habe ich gesagt, gut, wenn das der Fall ist, dann war es dem Kind nicht wichtig genug. Anders wiederum, wenn das Kind jetzt wirklich Gas gibt und sagt, ich will jetzt aber den nächsten Gurt, weil ich innerlich irgendwie fühle mich so ein bisschen vielleicht demotiviert, aber ich will irgendwie jetzt so ein bisschen den Kämpfer in mir wecken, dann ist es doch umso geiler, wenn es dann zum Training kommt, weitermacht, dann, weil dann wissen beide Parteien, alles klar, es war dem Kind wichtig, jetzt hat den Gurt verdient.
Ne? Ganz genau, ja. Ich finde auch, also wir hatten ja ganz am Anfang das Thema, Kinder müssen ausprobieren und müssen erfahren, was sie auch machen wollen und so weiter. Und der Meinung bin ich auch, also es ist ganz, ganz wichtig, damit aber auch dieses innere Feuer einfach entfacht wird. Also wenn ein Kind wirklich für eine Sache brennt, dann zieht es Sachen ja auch durch. Und ich hatte das damals zum Beispiel auch in meiner Kampfsportschule. Da durfte der Schwarzgurt mit 16, glaube ich, erst gemacht werden oder sowas. Oder was heißt erst? Ist ja, ne, wenn man bis dahin geschafft hat, ist das ja schon krass. Und dann hatte ich einen Mitschüler, sag ich mal, mit dem ich zusammen trainiert habe. Und der war einen Gurt vor dem Schwarzgurt. War allerdings erst, ich glaube, 14. Und dann hat er sich abgemeldet. Und habe ich gefragt, warum er denn jetzt nicht mehr zum Training kommt. Ja, er könnte ja den ja eh erst mit 16 machen, den Schwarzgurt. Also bräuchte er jetzt die nächsten 2 Jahre nicht sinnlos darum trainieren. Und ich habe es nicht verstanden. Also es hat Jahre gedauert, bis ich gecheckt habe, was er damit meint. Ja. Aber für ihn war das auch einfach nicht das Richtige. Er hat es der Gürtel wegen gemacht, diesen Sport, und nicht des Sports wegen. Und ich glaube, das ist ganz oft das Problem bei so Leuten, auch mit der Motivation an. Wenn du Bock auf den Sport hast, dann ist dir völlig egal, was für Gürtel du hast. Du kommst zum Training, hast da Bock drauf, du machst dein Ding und gut ist. Und wenn du dann irgendwann einen Gürtel bekommst, ist ja cool. Also super Feedback, ne? Motiviert dann vielleicht auch zusätzlich noch den nächsten zu bekommen. Aber ich würde auch nicht sagen, aus Grund von Motivationsproblemen kriegt er jetzt einen Gürtel. Also sowas muss man sich einfach verdienen. Du kriegst ja auch nicht eine Gehaltserhöhung, nur weil du Bock hast.
Ganz genau.
Oder keinen Bock mehr hast, zur Arbeit zu gehen. Ne?
Also, ich bin jeden Tag bei der Arbeit. Warum werde ich nicht befördert? Du musst schon Leistung zeigen. Und das ist, mir fällt es ja meistens auf. Wir verteilen dann meistens auch einen Gürtel an die Kinder. Und dann sind natürlich Kinder dabei, die den gleichen Gurt haben. Und du siehst schon in deren Augen, warum kriegt der oder die jetzt den nächsten Gurt und ich nicht? Und dann fallen schon Tränen, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen.
Nee, genau.
Ne? Richtig. Und das ist schon für mich also auch eine Art wieder von, in Anführungszeichen, Verweichlichung, wo die Eltern auch noch sagen, ich regel das, ich rufe da mal an, ich kläre das.
Ja.
Vielleicht der falsche Weg. Meine Meinung. Ich habe aber dein Reaction-Video gesehen über diesen Arte-Beitrag, über das Shaolin-Kloster, über diese Abstinenz.
Ja.
Ja? Mega unterhaltsam. Ja. Also ich habe eigentlich wenig auf den Bericht geguckt, sondern mehr auf dein Gesicht. Du musstest dir ja schon damals, oder du musstest dir ja schon bei dem Video ziemlich auf die Lippen beißen. Du wolltest immer kurz was sagen. Die Abstinenz in dem Kloster, das ist das Einzige, was mich abhalten würde. Wie war das? Oder wie ist das wirklich so? Ist das wirklich so?
Damals war es tatsächlich so, ja. Also ich kann nicht von aktuellen Ereignissen sprechen. Mhm. Habe ich mich tatsächlich auch mit dem Meister bei meinem letzten Besuch jetzt gar nicht mit ausgetauscht über das Thema. Also wir hatten so viel anderes zu besprechen, dass das gar nicht mehr zum Thema geworden ist. Aber es war tatsächlich so, dass wir damals keinen Kontakt eigentlich zu Frauen haben durften.
Aber jeder weiß, wie der Mann, wie ein junger Mann denkt. Und da war in diesem Video, der kann sich das gerne angucken, der kann auf Julian Jacobis YouTube-Kanal gehen, kann sich das Video gerne mal angucken. Da ist ein jüngerer, ist das ein angehender Mönch? Ja, ne?
Die Hauptperson in dem
Video, ich glaube, in dem Video, der erzählt davon, wie, dass ihm das gar nicht fehlt, eine Freundin, eine Beziehung zu haben, dass er sich ganz auf das Training konzentrieren kann. Und du hast dann kurz unterbrochen und hast dann gesagt, ja, so hast du auch gedacht, allerdings bist du irgendwann älter geworden und irgendwann kommen ja auch mal die Hormone mit mehr ins Spiel. Und ne? Wie ist das? Wie war das bei dir?
Mittlerweile ist er Novize, glaube ich, so rum, so fange ich mal an. Und ich glaube, er ist deutlich älter als ich damals war. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich bin ja mit 17 dann in den Shaolin-Tempel gegangen und tatsächlich war bis dahin das Thema Freundin, naja, ich habe es versucht, aber irgendwie hat es auch nicht so geklappt, weil so richtig wichtig war es mir dann doch nicht, bin dann doch eher zum Training gegangen. Mhm. Von daher war das noch so eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, kann ich darauf verzichten, und alles, was ich damals gesagt habe, habe ich auch damals so gemeint. Aber irgendwann hat es mich dann einfach eingeholt. Also ich weiß nicht, ob es die Hormone waren, auch vielleicht das Interesse, einfach mal zu gucken, wie es dann doch ist mit einer Beziehung, mit einer Freundin. Mhm. Und dann habe ich mich ja tatsächlich auch in eine damalige Schülerin verguckt, wenn man das so sagen kann. Und das hat es dann ausschlaggebend auch für mich beendet, also mein Aufenthalt im Shaolin-Tempel. Mhm. Weil ich da einfach, da konnte ich und wollte ich auch keinen Riegel mehr vormachen und habe dann für mich entschieden, dann ist das einfach
nicht
mehr so to go.
Ja, aber warum legt man, ich meine, bei den Katholiken hast du ja auch dieses, warum legt man da so diesen Wert drauf, gerade Abstinenz? Ist man nicht, du weißt selber, du bist ein Mann, ich bin ein Mann. Ist man nicht entspannter, wenn, wie sagt der Amerikaner, wenn du die Bastenat, wenn man ein bisschen Energie raus ist man da nicht generell so ein bisschen entspannter, als wenn man die ganze Zeit den Druck da aufbaut? Ich habe es bis heute nicht verstanden, generell, wenn es um Mönche oder so geht.
Ja, es gibt da, glaube ich, ganz verschiedene Ansätze. Also im Tibetischen hat man das beispielsweise auch, oder im Indischen, wenn es jetzt um Yoga geht beispielsweise, da wird das auch gemacht eben aufgrund der Energie. Also da wird einfach gesagt, du hast so einen krassen Energiedrop nach einem Orgasmus. Also da sollte man auch beispielsweise dann Selbstbefriedigung unterlassen als Mann. Also es sind ja ganz, ganz unterschiedliche. Und im Shaolin-Tempel damals ging es auch darum, sich im Grunde, oder das Streben nach Erleuchtung war ja immer so ein Thema. und damit auch die Verbundenheit an weltliche Dinge. Und ja, Sex zu haben oder eine Partnerin zu haben, ist ja im Grunde eine weltliche Sache oder eine Verbindung mit der Welt. Und das sollte man halt ausklammern. Zum einen, damit man sich auf die anderen Sachen besser konzentrieren kann. Also auch im Sinne von, dass es keine emotionalen Ablenkungen gibt, aber eben auch nichts Weltliches, was dich tatsächlich bindet. Darum also ging es.
Ja, ich glaube, ich hätte damit richtige Probleme. Wenn ich in so einem Tempel wäre und nach einer Woche, weiß ich nicht, also ich glaube, die geschwollenen Glocken, die habe ich mehr im Kopf dann als alles andere. Ich glaube, ich könnte mich gar nicht richtig entspannen. Finde ich immer krass, sowas. Auch wenn Leute es schaffen, so mit das alles wegzumeditieren. Ich kann es nicht zu 100% glauben.
Ich finde es mittlerweile auch schwierig, tatsächlich. Vor allem, weil ja auch nicht jeder dieses Trainingspensum hat, wie wir damals hatten. Also ich muss einfach ganz klar sagen, wenn du so viel trainierst, wirklich so 6 bis 8 Stunden am Tag irgendwie, dann bist du auch einfach mal froh, wenn du dich gar nicht mehr bewegen musst, weil du einfach keine Energie mehr hast. Mhm. So, zumindest auf diesem Trainingsniveau, was wir damals hatten. Mhm. Da hat man schon tatsächlich wenig Gedanken daran verschwendet, weil du einfach was, wenn dann der Körper nur noch entspannt. Bei Leuten wie jetzt im Indischen zum Beispiel, ich weiß das nämlich von einem Freund von mir, den ich damals in China kennengelernt habe, der ist danach nach Indien gegangen, eben zur Meditation und hat mir dann davon erzählt, von diesen Erfahrungen und dass er auch keinen Sex haben durfte und so weiter. Und ja, hat das Ganze dann auch 9 Monate irgendwie durchgehalten, was ich sehr krass finde, weil er auch Mitte 20 damals war. Also schon eine beachtliche Leistung in dem Alter, muss man sagen.
Ja.
Vor allem ohne, wie gesagt, diese körperliche Komponente.
Fahrlässig. Also, ich nenne es fahrlässig. Ja, ich weiß nicht, ist das gesund? Weißt du, was ich meine? Ist das gesund 9 Monate lang?
Du, ich bin kein Arzt. Ich kann dir da nichts zu sagen.
Ja, ich muss nächstes Mal einen Arzt fragen. Das verklumpt doch da unten alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist auf Dauer. Aber ey, mein Gott, hier, ne? Jeder wie er will.
Ja, auf jeden Fall. Jeder will. Also wenn Leute damit glücklich sind, dann sollen sie es ja gerne machen, auf jeden Fall. bei uns war halt damals auch immer die Aussage, die Regeln, die es im Tempel gab, sind eigentlich da, um dich zu befreien von, wie gesagt, diesen Weltlichen. Wenn man aber das Gefühl hat, dass diese Regeln einen einschränken und nicht mehr einen positiven Einfluss haben, dann sind es nicht mehr die richtigen Regeln für einen. Mhm. Das war damals halt auch so die Aussage. Und so habe ich mich dann halt auch verhalten. Also ich habe halt gemerkt, dass ich mit den Regeln so nicht mehr leben möchte und habe ja deswegen dann auch meinen Aufenthalt dort beendet.
Mhm. Ja, und dann bist du quasi irgendwann wiedergekommen. Und wenn man jetzt die Zeit ein bisschen vorspult und mal so ein bisschen auf deinen Instagram-Account geht oder auch auf eure Wushu-Tempel-Seite, dann ist aus dir eine richtige Maschine geworden. Gerade, nein, ist jetzt wirklich ernst gemeint, gerade vom Körper, gerade vom Training, gerade vom Kämpfen, du bist dann auch ins MMA gewechselt, richtig?
Ja, genau, richtig.
Wie ist es dazu gekommen?
Da muss ich ein bisschen zurückspulen. Und zwar nach meinem Aufenthalt in China, während des Aufenthalts habe ich ja primär Kung-Fu trainiert. Auch so ein bisschen Sanda gemacht und auch Sanda-Wettkämpfe mitgemacht. Mhm. Sanda ist im Grunde so chinesisches Kickboxen, für die es nicht kennen. Mhm. Also ein bisschen anderes Regelwerk als beim klassischen Kickboxen, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Auf jeden Fall so Vollkontaktsport. Und das hat mir einfach schon immer wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe da auch mit 13, glaube ich 12, 13, hatte ich so meine ersten Wettkampferfahrungen in dem Bereich. Und so richtig in Ruhe gelassen hat mich das Ganze nicht. Und dann war ich nach meinem China-Aufenthalt ziemlich genau ein Jahr auf Mallorca. Habe dort gelebt als Trainer für eine deutsche Familie, die ausgewandert sind. Die wollten Selbstverteidigung lernen, beziehungsweise wollten auch, dass die Kinder sich selbstverteidigen können. Und haben mich im Grunde dafür bezahlt, dort zu leben. Hm. In der Zeit ist natürlich mein eigenes Training in den Hintergrund gerückt. Also ich habe versucht, mich fit zu halten, was man halt so machen konnte. Bin laufen gewesen, im Meer schwimmen, bin auch ins Fitnessstudio. Habe auch hin und wieder mal am Sandsack trainiert, aber es ist ja alles nicht so das Gleiche. Vor allem nicht, wenn man es alleine machen muss. Und nach meiner Rückkehr nach Deutschland dann, das war 2014, versucht, dass ich wieder weiterbilden kann, weil nur dieses nur Trainer sein und andere voranbringen war oder ist auch noch immer nicht mein Ding. Ich freue mich, wenn ich Leuten was beibringen kann, aber ich freue mich auch, wenn ich selber neuen Input bekomme. Und dann habe ich halt angefangen, hier in Deutschland mich mit anderen Kampfsportlern auseinanderzusetzen, zu treffen, andere Sachen zu trainieren, also auch wieder mehr Thai-Boxen gemacht, dann mal Brazilian Jiu-Jitsu ausprobiert. Derjenige, der mich damals mit dazu gebracht hat, das auszuprobieren, ist mittlerweile auch selber Schwarzgurt und bei mir Trainer. Und von daher kriege ich da auch immer wieder neuen Input. Und ja, irgendwann war einfach so dieser Gedanke, was gibt es denn als nächstes, so das nächste Level. Ne? So Kickboxen habe ich, okay, Thai-Boxen habe ich, ja, okay. Ein bisschen Bodenkampf habe ich jetzt auch schon gemacht, aber was gibt's noch? Und dann war, okay, MMA, cool. Dann habe ich mir Videos angeguckt, dachte mir, krass, also das sind Monster. Wer geht freiwillig in so einen Käfig und schlägt sich dazu Brei? Und zweiter Gedanke war, will ich ausprobieren. Und dabei ist es dann mehr oder weniger auch geblieben. Ich habe mit dem Training angefangen, habe meine ersten Trainingsstunden gemacht und habe dann gemerkt, krass, ich bin fit, ich bin beweglich, ich bin auch so kämpferisch jetzt nicht super schlecht, aber es gibt einfach unfassbar viel noch zu lernen. Und das hat mich halt richtig, richtig angefixt. Und dann war ich auch wieder wirklich in diesem Modus, wo ich gesagt habe, okay, jetzt dreht sich es mal noch kurze Zeit nochmal um mich und um meine Weiterentwicklung und habe halt parallel versucht, mich dann mit der Selbstständigkeit aufzubauen.
Ja, also wenn man auf eurer Seite geht, du hast ein wirklich richtig fettes, geiles Gym aufgebaut. Muss ich dir mal richtig großes Kompliment geben. Was war das vorher für eine Halle? Industriehalle oder?
Genau, das war eine Produktionshalle für Transportbänder.
Wahnsinn. Da ist wirklich alles, was man wirklich braucht. Also für die Leute, die aus Nordrhein-Westfalen kommen, gerade so den Raum Wuppertal, da könnt ihr blind hin. Meistens schreiben mich Leute an und sagen, ich möchte gern Kung-Fu machen, wo könnte ich hingehen? Da könnt ihr wirklich blind hin. Wirklich wunderschön. Wunderschön, wirklich. Ja, wie gesagt, da war ehrlich gemeint mit der Maschine, weil du hast schon, wenn man, ich meine, klar, du bist älter geworden, du hast mehr trainiert, aber wenn man so jetzt deine Zeit so ein bisschen betrachtet, so die ersten Aufnahmen, klar, da war es natürlich noch bedeutend jünger, aber man sieht schon, du hast sehr viel Kraftsport mit in dein Training integriert. Ist es aufgrund des MMAs oder hast du da vorher schon so ein bisschen Schwerpunkt drauf gelegt?
Ich habe mich immer ein bisschen dafür interessiert. Also ich hatte ja auch damals, oder ja, als sehr junger Kampfsportler hatte ich ja wirklich auch Bruce Lee so ein bisschen als Vorbild oder auch Jackie Chan und Jean-Claude Van Damme und habe halt immer geguckt, was machen die so, beziehungsweise habe halt versucht, das nachzumachen, was es so in den alten Filmen dann zu sehen gab. Ne? Irgendwie gab es da ja immer, wie in den Rocky-Filmen auch, so Trainingssequenzen. Und Fitnesstraining war ja immer das, was irgendwie mit dabei war. Also habe ich das damals schon versucht, so in mein Training mit zu übernehmen. Und habe dann einfach nach und nach mehr Struktur auch für mich da reinbekommen. Und ich habe früher auch gerne Comics gelesen. Also so typische Superhelden-Comics, hier Batman, Superman, hast du nicht gesehen. Und wollte auch immer so den, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so diesen ultimativen Kämpfer kreieren. Also jetzt nicht im Sinne davon, dass ich der unbedingt werde, aber ich möchte auf jeden Fall wissen, wie man da hinkommt. Und ja, egal was man sich anguckt, ob es jetzt Animes sind oder wie gesagt Rocky-Filme oder was auch immer. Natürlich, es sind Filme, gar keine Frage. Aber alle haben eins gemeinsam und das ist hartes körperliches Training. Und das wollte ich auch in meinem Gym schon immer kombinieren. Also ich wollte, dass die Kampfsportler die Möglichkeit haben, halt auch im Kraftsport besser zu werden. Und ich wollte, dass Kraftsportler nicht nur irgendwie blöd Gewichte heben, sondern auch versuchen, ihre Kraft zu nutzen und im Kampfsport einzubringen. Das war immer so mein Grundgedanke. Und was ich auch über die Jahre einfach gemerkt habe, jetzt bin ich auch nicht mehr der Jüngste und so langsam kommen auch die ein oder anderen Wehwehchen immer mal wieder durch. Aber ich bin tatsächlich bis letztes Jahr eigentlich komplett verletzungsfrei geblieben. Und das schreibe ich auch dem Krafttraining einfach zu. Weil das Einzige, was unsere Gelenke schützt, ist eben entsprechende Muskulatur. So viele Kampfsportler haben irgendwann Probleme mit den Schultern, mit den Knien, mit dem Rücken. Habe ich alles nicht. So, ich hatte jetzt das erste Mal eine Entzündung in der Schulter, im Schleimbeutel. Das war das größte Problem, was ich jemals mit der Schulter hatte, ist jetzt aber auch schon wieder raus. Und von daher kann ich mich echt nicht beschweren. Und ich schreibe das, wie gesagt, dem Krafttraining zu. Und bin auch davon überzeugt, dass das einfach sehr hilfreich ist, gerade im zunehmenden Alter. Also man hat das ja ganz oft, wenn Leute einfach nur diesen Sport machen, also nur in Anführungsstrichen Kampfsport betreiben und eventuell sogar auf Wettkampfebene irgendwie betreiben, dass es früher oder später einfach körperliche Probleme gibt. Und ich wollte von vornherein diese Probleme eben ausmerzen, wenn man das so sagen kann.
Ja. Hast du speziellen Kraftübungen, die du nutzt? Gerade vielleicht so ein bisschen Bankdrücken oder Kreuzheben oder worauf schwörst du?
Tatsächlich die Basics einfach. Also ein paar Körpergewichtsübungen natürlich, sowas wie Klimmzüge oder Liegestütze sind bei mir auch irgendwie immer mit drin. Und ansonsten tatsächlich diese Langhantel-Basics, die hin und wieder mal ersetzt oder ergänzt werden, nicht ersetzt, sondern ergänzt werden durch andere Übungen. Aber primär habe ich ja tatsächlich Schulterdrücken, Bankdrücken, Kniebeugen und Kreuzheben. Das sind so die Standardübungen, die ich mache. Oder vorgebeugtes Rudern mit der Langhantel. Und um diese fünf Übungen, beziehungsweise mit Klimmzügen sechs Übungen, dreht sich eigentlich mein ganzes Krafttrainingskonzept. Also für mich selber.
Ja. Nee, macht Sinn. Macht ja vollkommen Sinn. Du hattest gerade gesagt Anime. Ich hab gehört, ich habe mir sagen lassen, du bist ein großer Anime-Fan, gerade Dragon Ball. Begeister mich mal bitte für Dragon Ball, weil ich bin da komplett raus. Ich kenne die Bilder, ich weiß, dass eine Menge darauf schwören. Kann man einen 45-Jährigen dafür begeistern jetzt? Oder muss man damit aufwachsen? Weil das Gleiche ist mit Show-Wrestling. Ich habe als in den 80ern, ne, WWF damals noch, mit Hulk Hogan und so Ultimate Warrior gesehen. Ich komme da jetzt nicht mehr rein.
Ja, gut. Gut nachvollziehen. Ich hatte auch eine Phase, wo ich tatsächlich einmal im Jahr habe ich mir alle Dragon Ball Folgen angeguckt. Einmal im Jahr, so in möglichst relativ kurzer Zeit, weil ich es einfach immer wieder geil fand. Und langsam bin ich auch so ein bisschen
raus.
Also ich finde es immer noch mega. Also ich, wer mich schon mal live gesehen hat oder eventuell auf Bildern oder Videos, ich habe mein Bein auch tätowiert mit Dragon Ball. also ich stehe da schon drauf, aus verschiedenen Gründen aber. Und damals war einfach der Hauptgrund, es geht einfach nur ums Kämpfen und stärker und besser werden.
Okay.
So irgendwie gefühlt, keiner in dieser Serie hat einen Job, aber trotzdem haben alle dicke Häuser und sind happy und freuen sich einfach auf das Turnier, wo sie kämpfen können. Also das ist einfach so, ich glaube, der Traum vieler Kampfsportler. So, du musst dir um nichts Gedanken machen, weil dein Essen aus dem Fluss, die gehen einfach immer nur angeln und essen dann den ganzen Tag gefühlt irgendwie Fisch und Reis. Und dann wird trainiert bis zum geht nicht mehr. Und das hat mich damals schon angefixt.
Ja. Und so laufen die Serien dann ab?
Ja, genau. Also
okay.
Gibt es nicht, also brauchst du auch nicht. Im Grunde kannst du es dir so vorstellen, von Staffel zu Staffel gibt es einfach einen neuen Gegner. Und der muss halt besiegt werden, also müssen die Hauptcharaktere stärker werden. Bums. Also um es jetzt mal ganz
und warum ich und warum ich warum ich dich darauf anspreche, ist, ich kenne sehr viele Kampfsportler, die da absolute Fans von sind. Und ich habe es nie verstanden. Genau wie Rick und Morty. Ihr könnt mich steinigen. Aber Rick und Morty habe ich mir angeguckt und habe gesagt, okay, ich verstehe es, aber ich verstehe den Hype nicht.
Ja.
Ne? Und das Gleiche war mit Dragon Ball. Ich weiß, da ist Son Goku, das ist der einzige Name, den ich kenne. Ich habe mal so ein paar Memes gesehen oder so ein paar kurze Shorts. Aber ich bin da nie hintergekommen. Und deswegen musste ich jetzt mal, weil ich mitbekommen habe, dass du so ein großer Dragon Ball-Fan bist, dachte ich, muss ich jetzt mal den Julian fragen, was da so hintersteckt.
Ja, tatsächlich ist in den ersten Folgen, ich weiß nicht genau in welcher Folge, ist ja jetzt auch nicht so wichtig, aber die Anfänge von Dragon Ball sozusagen, da ist Son Goku auch noch klein und will bei einem Meister da unbedingt trainieren. Und hat dann auch einen Trainingspartner, der mal bei den Shaolin-Mönchen halt trainiert hat.
Okay.
Und irgendwie kommen da so viele Sachen zusammen, die mich einfach damals schon total fasziniert und angefixt haben. Ne? Ja. Und auch da, wie gesagt, immer dieses harte Training, also auch total drüber einfach. ich weiß nicht, die mussten dann irgendwie den ganzen Tag mit irgendwelchen Milchkannen rumlaufen und die Nachbarschaft beliefern. Das war ihr Ausdauertraining. Das Krafttraining war dann irgendwelche Steine schleppen und keine Ahnung. Also so richtig, richtig bescheuert, aber am Ende des Tages haben sie dann das Turnier gewonnen. So, was vielleicht auch wieder zurückzuführen ist auf meine Neugier zum Thema Kraftsport oder Fitnesssport. Ja.
Ja. Ja, ich hatte damals, ich bin unheimlicher Fan der 36 Kammern der Shaolin. Mhm. Und ich hatte damals dann natürlich auch immer so diese Fantasie, wo ich dachte, oh, könnte ich mir schon schön vorstellen, ne? In so einem Kloster und dann dieses Training. Ja, weiß ich nicht. Zur anderen Zeit, zu anderen Umständen, vielleicht hätte ich ähnlichen Weg eingelegt, aber damals habe ich nicht so gedacht wie du. Also ich war nicht so begeistert, dass ich gesagt habe, ich muss diesen Lifestyle jetzt leben. Hut ab. Großen Respekt. Generell immer für Leute, die ihre Träume und Ziele so umsetzen, dass sie wirklich alles dafür aufgeben und tun, war ich damals nie so der Typ. Deswegen bin ich immer ziemlich begeistert, wenn die Menschen diese Wege eingeschlagen haben und dann das gefunden haben, was sie gerne jetzt heutzutage machen.
Da würde ich gerne was kurz zu sagen, weil du es gerade so angesprochen hattest mit diesem andere Dinge oder alles andere dafür aufgeben. Das war zum Beispiel ein Gedanke, den ich nie hatte. Also für mich war immer nur dieses Vorankommen in der Sache, die ich halt gerne mache, im Vordergrund. Und alles andere stand halt gar nicht zur Debatte irgendwie. Und ich glaube, das ist oftmals das Problem bei Leuten, die versuchen dann einen Weg einzuschlagen, aber irgendwie diese Motivation nicht haben, sondern weil sie denken, oh, der hat das gemacht, der ist cool, der ist krass. Will ich auch machen, aber ich habe mir da irgendwie nie wirkliche Vorbilder von außen gesucht. Also ich fand, wie gesagt, Bruce Lee, Jackie Chan und so weiter, ich fand das beeindruckend, was sie geleistet haben, aber ich wollte nie eine Kopie oder sowas sein und ich wusste auch nicht, ob Bruce Lee jemals im Shaolin-Tempel war oder nicht, hätte mich auch nicht interessiert. Also ich wollte einfach das Beste aus mir rausholen und aus meinen Möglichkeiten. Und wie gesagt, alles andere war eher so nebensächlich. Ne? Ob ich jetzt meine Familie nicht sehe, soll nicht heißen, dass ich sie nicht liebe und nicht froh bin, die zu haben. Aber ich habe mir gar nicht gedacht, dass ich mich jetzt so von denen trennen muss. Also dieser Gedanke war einfach nicht da, sondern ich habe nur das Positive für mich gesehen und nicht das Negative. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied auch.
Ja, kann man von lernen. Also ich bin da mehr mit dem Kopf bei. Ich denke dann gerade heutzutage, ich werde immer älter und je älter du wirst, desto mehr machst du dir auch Gedanken. Da denke ich mir dann schon, was würde jetzt passieren? Wie gesagt, doppelten Respekt für die Leute, die das so ein bisschen ausblenden können. Finde ich gut.
Ja, danke. Ja.
Wenn Leute in der Nähe von Wuppertal wohnen oder in Wuppertal, wie mach mal ein bisschen Werbung. Ich werde es auch gleich unten in die Folgenbeschreibung reinschreiben. Da könnt ihr wie immer draufklicken und seid direkt auf der Instagram und auf der Homepage von dem Julian. Aber erklär mal kurz, was bietet ihr an? Was macht ihr alles? Zu welchen Tagen habt ihr geöffnet? Etc.
Okay, also mein Gym ist in Wuppertal-Vohwinkel. Das ist so ein kleiner Randbezirk in der Nähe von Hahn und Solingen. Auch von der Autobahn aus sehr gut zu erreichen. Und wir haben im Grunde 6 Tage die Woche geöffnet. Montag bis Samstag. Sonntag ist meistens zu. Oftmals kommt es dann doch dazu, dass die extrem motivierten sich sonntags nochmal irgendwie treffen und selber ein bisschen trainieren oder Sparring machen. Und ja, unser Programm geht von Judo über Kung Fu zu Brazilian Jiu-Jitsu, MMA, Thai-Boxen und eben auch, wir nennen es Fit Club, ist im Grunde so ein funktionelles Fitness- und Krafttraining, ähnlich strukturiert wie CrossFit, nur mit mehr Plan dahinter. Mhm. Kein Hate an CrossFit, aber ich finde die Idee dahinter cool, aber die Umsetzung der Boxen meistens sehr daneben. Zumindest wenn es um jetzt anspruchsvolle Trainingssachen geht. Aber anderes Thema. Genau, und ja, wer vorbeikommen möchte, kann das gern jederzeit machen. Ansonsten eine E-Mail schreiben oder mich bei Instagram einfach kontaktieren. Ist, glaube ich, das Einfachste. Genau.
Darf ich kurz fragen, wer macht bei euch BJJ?
Das ist der Alexander Marx,
okay.
Der mich damals, also ich glaube 2012 war das, oder 13, dann zum BJJ auch mal gebracht hat. Mhm. Oder überhaupt in diese Welt des Bodenkampfes. Das war mir bis dato völlig, völlig fremd. Mhm. Mittlerweile selber Black Belt, also letztes Jahr, glaube ich, geworden. Und ja, genau. Guter Geil. Freund von mir und Trainer bei uns.
Wie gefällt der BJJ?
Ich selbst trainiere beim Stefan Larisch in Bergisch Gladbach, Luther Livre, weil ich einfach keine Lust auf die Gis habe.
Gibt viele.
Also.
Aber beim Stefan bist du ja auch richtig aufgehoben, was Luther Livre angeht.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
Auch ein geiler Typ. Hast du mit ihm schon Eisbaden ausprobiert?
Nee, das noch nicht.
Ich hatte eine Folge mit ihm und er hatte versucht, mich zu überreden. Und ich bin dann kurze Zeit später hier bei uns in dem Pool, wo Minusgrade waren. Und ich krieg's nicht hin. Ich schaff's nicht.
Okay.
Das hat weder mental was damit zu tun, sondern es sind einfach Schmerzen in den Knochen. In dem Moment, wo ich mit meinem Fuß ins eiskalte Wasser gehe, ich kann es nicht beschreiben. Es sind Schmerzen, als würden mir irgendwelche Messer in die Knochen gesteckt werden. Also es ist unfassbar. Deswegen. Oha. Ja, also Kelto und ich sind keine gute Freunde.
Okay. Man muss ja auch nicht alles mögen.
Ganz genau. Julian, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, immer wieder gerne. Und für alle, die zugehört, eingeschaltet haben, bleibt gesund, bleibt sicher. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, geht mal auf die Seite vom Wushu-Tempel in Wuppertal, klickt euch da mal so ein bisschen durch oder guckt euch mal auf YouTube die Dokumentation drüber an. Ich weiß nicht, gibt es die offiziell vom Spiegel noch oder ist die irgendwo auf Fremdkanälen zu sehen?
Bin ich mir selbst gerade gar nicht sicher. Also ich google mich nie und ich ich gucke auch nicht nach Videos von mir selber.
Ja.
Ich meine aber gehört zu haben, dass es nur noch Teilausschnitte gibt. Ne?
Ja. Ja, ich glaube auch. Genau. Dann guckt da mal den Weg vom Julian, auch über den Shaolin-Tempel in Kaiserslautern. Macht euch eure eigene Meinung. Und ja, ich bedanke mich bei allen, die zugehört, eingeschaltet haben. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, ciao.